Meine verehrten Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder, meine Frau und ich, wir freuen uns, dass wir heute Abend hier mit Ihnen diesen Abend erleben. Wir kommen immer gerne nach Stuttgart und ich selber bin dankbar, wenn ich an die wenigen Male, wo ich die Gelegenheit hatte, hier an Ihrem Bibeltraining teilzunehmen, zurückdenke, dann sind das immer besondere Höhepunkte. Sie sind eine ungewöhnlich aufmerksame und engagierte Hörerschaft und da macht es Freude, mit Ihnen zusammen zu sein. Nun zu dem Hebräerbrief Kapitel 1. Was hat den Apostel veranlasst, den Brief zu schreiben? Wenn Sie im Lauf der kommenden Wochen diesen Brief durchgehen, werden Sie einige Entdeckungen machen. Der Apostel sieht Schwachstellen im Leben der Glaubenden. Er schreibt ja an Christen. Aber es sind Christen der dritten Generation. Nicht Leute, die das so ganz taufrisch in einer Gemeinde erlebt haben, sondern da waren einige, die konnten sagen, ja, mein Großvater war auch schon dabei. Und ich bin eben mit der Muttermilch damit groß geworden, mit dem Evangelium. Und darum kann es passieren, und das spricht der Apostel an, dass Leute sagen, naja, das kennen wir ja alles, man muss doch nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Man muss doch nicht unbedingt am Bibeltraining teilnehmen, das überlassen wir mal den anderen, wenn ich mich ab und zu sehen lasse, dann mag das genügen. Der Apostel sagt, verlasst nicht eure Versammlungen, wie es einige zu tun pflegen. Es sind Leute da, die geistlich einen Stillstand erlebt haben. Die Bibel ist voll davon, dass Glauben nicht ein Zustand ist, sondern ein Weg. Deshalb haben zum Beispiel die Apostel auch vom Glauben als einem Weg gesprochen. Den muss man gehen. Da darf man nicht stehen bleiben. Und das ist immer die Gefahr, stehen zu bleiben. Und das ist bei einigen der Briefempfänger der Fall. Und darum schreibt der Apostel, ihr solltet längst Lehrer sein, aber ihr seid noch wie ABC-Schützen, noch anders, ihr seid noch wie Babys, ihr vertragt noch keine feste Speise, ihr braucht Milch. Also das, was man am besten verträgt. Und dann sieht er, dass Leute gefährdet sind. Sind wir im Grunde alle durch Sünde. Dass man von der Sünde betrogen wird. So wie das am Anfang der Geschichte der Menschheit war, von der Sünde betrogen, Eva, Adam und Eva, ihr werdet sein wie Gott. Sie haben es geglaubt und haben das Gegenteil erlebt. Und die Gefahr wird angesprochen, dass auch bei Christen in ihrem Herzen im Verborgenen eine bittere Wurzel aufwachsen kann. Dass man bitter wird. Vielleicht bitter gegen Menschen, die einmal unseren vors Schienbein getreten haben. Sowas gibt es auch unter Christen. Oder bitter gegen Gott, weil man sagt, ja, also ich verstehe das nicht, warum muss mir das so ergehen? Als ich noch im Krankenhaus tätig war, da und manchmal die Patienten besuchte, habe ich wiederholt das gehört, Herr Pastor, ich habe doch nie was Schlechtes getan. Warum muss Gott mich mit dieser Krankheit strafen? Bitterkeit. Und Menschen, die davon gehört haben, durch die Apostel und durch andere Christen, Christus wird wiederkommen. Und die gesagt haben, ja, warum ist er denn noch nicht da? Die ungeduldig werden. Das sind so Schwachpunkte des Glaubens. Und was setzt nun der Apostel dagegen? Kein Appell. Kein Aufruf. Nun macht's mal besser. Sondern Mut zum Glauben. Und Mut zum Glauben dadurch, dass er ihnen Jesus Christus in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit zeigt. Und als erstes sagt er, Gott hat in der Zeit des Alten Testamentes immer wieder geredet, nicht nur durch viele, viele Propheten, sondern auch auf vielerlei Weise. Gott hat durch Träume geredet, Gott hat durch Visionen gesprochen. Er hat sogar einmal etwas Ungewöhnliches getan. Er hat einen Esel in menschlicher Sprache reden lassen. Gott hat geredet dadurch, dass an der Wand hebräische Schriftzeichen erschienen. Gott hat viele Weisen. Aber dann hat er ein letztes umfassendes Wort gesprochen. Das Wort zum Heil für alle Menschen. Denn alles das, was Gott im Alten Testament den Menschen mitgeteilt hat, das galt zuerst für Israel. Und wenn wir da etwa das Wort lesen, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dann galt das zunächst Israel. Und keiner von uns hätte ein Anrecht auf diese Verheißung, sich zu eigen zu machen, wenn nicht Jesus gekommen wäre. Aber er ist Gottes Wort an die ganze Welt, an die ganze Menschheit. Und darum bezeugt es Johannes in seinem Evangelium, dass dieses Wort Gottes, das gewissermaßen so in vielen Strahlen schon im Alten Testament da ist, sich bündelt und nun in einer Person zu uns kommt. Dass wir das Wort gestalthaft vor uns haben. Das Wort wurde Mensch und wohnte uns. Er hat zuletzt am Ende dieser Zeit zu uns geredet durch den Sohn. Und diese Formulierung, die der Apostel dort gebraucht, ich weiß nicht, wie es in ihrer Übersetzung heißt, also am Ende dieser Tage hat er zu uns geredet durch den Sohn. Damit ist zweierlei gemeint. Einmal, die Zeit der alttestamentlichen Offenbarungen sind abgeschlossen. Am Ende dieser Tage. Der Zeit, in der Gott durch Propheten auf vielerlei Weise geredet hat. Immer wieder. Und am Ende dieser Tage, das ist das Wort, das schon die alten Propheten immer wieder mal für die Endzeit gebrauchten. Dadurch, dass Jesus Christus in unsere Welt kam, ist Endzeit angebrochen. Das heißt, damit, dass Jesus Mensch wurde, der Sohn Gottes wurde Mensch, er lebte in dieser Welt, er litt, er nahm stellvertretend die Schuld aller Menschen, einer ganzen verlorenen Menschheit auf sich ans Kreuz und bezahlte mit seinem Leben für unsere Schuld. Damit hat Gott das Letzte getan, was möglich war zu unserer Errettung. Ende der Zeit. Gott wird nichts mehr weiter tun zu unserer Errettung, weder zu ihrer noch zu meiner. Er hat alles getan dadurch, dass er seinen Sohn als das Gestalt gewordene Wort Gottes in diese Welt sandte. Als ein Wort der Einladung an uns. Ein Wort, das uns die Liebe Gottes offenbart. Denken Sie nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wo ja doch hinter dieser Geschichte, hinter dem Vater, Gott selber steht. Der mit einem brennenden Herzen, man könnte sagen mit einem blutenden Herzen, auf die Heimkehr seiner verlorenen, verlaufenen Kinder wartet. Gott hat alles getan für uns am Ende der Zeit. Das ist in dieser Endzeit, bis Jesus wiederkommt, dann noch eine letzte kurze Phase geben wird, von der die Apostel in besonderer Weise als den letzten Tagen sprechen. Das ist auch in der Bibel, aber das ist nicht heute Abend unser Thema. Gott hat alles, was wir zu unserem Heil brauchen, uns mit Jesus gegeben. Das Wunderbare, wir brauchen nicht mehr auf besondere Offenbarungen zu warten. Ich muss nicht warten, dass ein Engel vom Himmel kommt, um mir etwas zu sagen. Ich muss nicht auf Visionen oder Träume warten. Ich habe Gottes Wort in der Bibel und die Mitte der ganzen Heiligen Schrift ist Jesus Christus. Wenn Sie morgen die Losungen lesen, das Losungsbüchlein, dann werden Sie darin einen Satz finden aus dem sogenannten Barmer Bekenntnis von der bekennenden Kirche in dem sogenannten Dritten Reich, also vor Jahrzehnten schon, 1934 formuliert. Und da heißt es Gottes, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, das letzte Wort. Und er ist der, der Gott am allernächsten steht. Die Bibel sagt das in ganz schlichten Worten, was wir alle verstehen, ob Christen oder Nicht-Christen, niemand hat Gott je gesehen. Das ist eine Tatsache. Ich habe Gott noch nie gesehen. Aber woher kann ich etwas von Gott wissen? Der einzige Sohn, der beim Vater war, der ist gekommen und hat es uns gesagt. Er ist der Sohn. Niemand steht Gott so nah wie Jesus Christus. Von ihm sagt es David schon in einem prophetischen Psalm, im Psalm 2. Sie haben ja die Bibelstellen hier da drauf und man kann das vielleicht auch, wenn damit Sie da hinten das sehen können, noch ein bisschen höher ziehen ab und zu. Psalm 2, Vers 7. Du bist mein geliebter Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ein Wort, das auf Jesus Christus hinweist. Ein Wort, das Gott in der Ewigkeit gesprochen hat. Und Jesaja 42, Vers 1 wird von dem kommenden Sohn Gottes, von dem Knecht Gottes. Und das alttestamentliche Wort Knecht kann man auch mit Sohn übersetzen. Vor allen Dingen in der Sprache des Neuen Testamentes. Und da heißt es, du bist mein Knecht, mein Auserwählter, an dem ich Wohlgefallen habe. Es gibt nur einen einzigen, an dem Gott von Anfang bis Ende Wohlgefallen hatte. Das ist niemand von uns, aber es ist der, von dem Gott bei der Taufe Jesu gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Er ist das. Und das hat Gott wiederholt auf dem Berg der Verklärung, als Jesus mit dreien seiner Jünger alleine war zum Gebet und die Jünger dann erlebt haben, wie in einer unbegreiflichen Weise plötzlich ein Stück der kommenden Herrlichkeit durch Jesu Wesen hindurchschimmerte. Das heißt, sein Gesicht wurde leuchtend wie die Sonne, seine Gewänder schneeweiß. Für einen Augenblick ahnten sie etwas von der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und da vernahmen sie wieder die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Jesus Christus ist der unvergleichliche Sohn. Am Ende dieser Tage hat er zu uns geredet durch den Sohn. Und darum ist das immer wieder die Einladung, die ja auch Jesus ausgesprochen hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, zu Jesus. Zu ihm. Er ist der geliebte Sohn. Er ist der, der das Wohlgefallen des Vaters hat. Und er hat alles getan zu unserer Erlösung, was nötig war. Und nur er konnte sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn ich Gott sehen will, wenn ich sehen will, wie Gott ist, dann brauche ich nur das Neue Testament zu sehen. Und ich denke daran, wie einmal ein Gesprächspartner, eine Dame, die so von diesen Fragen, ja, wie mache ich das denn nun mit dem Glauben, bewegt war, wie ich ihr eine Empfehlung gegeben habe. Ich habe ihr gesagt, wissen Sie, lernen Sie Jesus kennen. Das ist die große Ermutigung zum Glauben. Und wie macht man das? Ich habe ihr gesagt, machen Sie es sich ganz einfach. Nehmen Sie aus den vier Lebensbeschreibungen Jesu, die am Anfang des Neuen Testamentes stehen, die Bibel nennt das Evangelien, nehmen Sie da das zweite, das ist das kürzeste. 16 Abschnitte, 16 Kapitel, und für jedes Kapitel brauchen Sie, wenn Sie es ganz ruhig aufmerksam lesen, etwa 12 bis 15 Minuten, wenn Sie es ganz langsam und aufmerksam lesen. Man kann es auch schneller lesen. Und das jeden Tag ein Kapitel. Dann haben Sie nach 16 Tagen das Erfolgserlebnis, dass Sie ein biblisches Buch einmal im Zusammenhang gelesen haben und dann außerdem ein in sich geschlossenes Bild eines der Begleiter Jesu vor sich haben, so wie er Jesus gesehen hat und wie Gottes Geist dem Schreiber das eingegeben hat. Ich weiß noch, und das war für mich das Beeindruckende, es mag nach dem 8. oder 9. Kapitel gewesen sein, da kam diese Dame und sagte, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Sie wusste genug, um diesen ersten entscheidenden Schritt zu tun. Gott hat am Ende geredet durch den Sohn. Und darum kann Johannes sagen, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Nur er kennt den Weg zum Vater, und wenn wir uns das ansehen, was die Bibel über ihn sagt und was er selber von sich sagt, dann ist das die allergrößte Ermutigung zum Glauben. Und Jesus Christus wird uns nun in diesem Abschnitt deutlich vor Augen geführt. Wer ist er denn? Es sind in den nächsten zwei Versen, Vers 2b und Vers 3, sind es vier zentrale Aussagen über Jesus. Das erste: durch ihn hat Gott die Welt geschaffen, er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Soweit Sie die Bibel haben, finden Sie das ja in diesem Vers 3. Durch ihn hat Gott die Welt geschaffen, er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Er ist der Schöpfer und Erhalter der Welt. So hat das schon Johannes am Anfang seines Evangeliums bezeugt. Ja, der Jünger, der ja eine ganz besondere Sensibilität für seinen Herrn hatte und ja auch vieles aufgezeichnet hat, was die anderen Jünger so nicht überliefert haben. Er sagt, durch ihn das lebendige Wort, das im Anfang beim Vater war, hat Gott die Welt geschaffen. Alles ist durch ihn geschaffen. Ich weiß, das ist sehr schwer vorzustellen. Aber das ist wichtig, dass wir uns das einmal klar machen: der Mann, der am Kreuz hing und für Sie und für mich verblutete, der hat die Welt geschaffen. Und er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Das heißt, er erhält auch alles. Der Apostel Paulus ist nicht müde geworden, das den Christen einzuprägen, dass alles durch Christus geschaffen wurde und auf ihn hin, dass alles in ihm seine eigentliche Mitte hat. Das finden Sie im Kolosserbrief. Darum habe ich diese beiden Verse mit angeschrieben. Ich hoffe, dass Sie es lesen können, Kolosser 1, 16 und 17. Aber das heißt ja doch ganz praktisch, wenn ich das realisiere, er ist der Schöpfer und Erhalter der Welt, dann kommt Ihr Leben und mein Leben aus der Hand Jesu. Ich verdanke mein Leben Jesus Christus. Ganz gleich, ob ich das glaube oder nicht, ob ich das weiß oder nicht. Das ist zunächst mal eine Tatsache. Und ich bin da, weil Jesus es will. Er ist der Erhalter dieser ganzen Welt. Der Apostel hat hier Worte gewählt, die das durchschimmern lassen, dass eigentlich seit dem Sündenfall, seitdem die Menschen Gott den Gehorsam aufgekündigt und die Gemeinschaft mit ihm zerbrochen haben, die Welt in einem ständigen Zerfallsprozess ist. Und dass nur eines das ist, was es aufhält: Gottes machtvolles Wort, das er in Jesus Christus gesprochen hat. Er erhält die Welt. Und ich denke, wir spüren in unserer Generation etwas davon, sagen wir mal, wenn wir die letzten 50 Jahre überschauen, wie tatsächlich dort, wo Gottes Wort immer mehr zurückgedrängt wird, wo es aus dem Bewusstsein der Mitbürger verschwindet, chaotische Züge das gesellschaftliche Miteinander bestimmen. Die Welt wird chaotischer. Und dass sie besteht, ist allein sein Werk. Er ist der Schöpfer und der Erhalter der Welt. Und wenn man nun versucht, und vielleicht können einige das von Ihnen auch so die biblische Sprache, dann entdecken Sie gleich eigentlich die zentrale Aussage auch im Satzgefüge, denn die ersten vier Verse sind in der Sprache des Apostels ein einziger Satz. In der Mitte steht diese zweite Aussage: er ist der Erlöser der Welt. Er hat die Reinigung von den Sünden vollbracht. Das, was Paulus so formuliert hat: Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, ihm die ganze Last der Schuld aufgepackt. Warum? Damit wir durch ihn vor Gott völlig gerecht würden. Er hat uns erlöst. Kolosser 1, Vers 14 sagt Paulus: in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Aber das müssen wir uns klar machen. Und ich denke auch für die, die schon länger auf dem Wege sind, ist das ganz wichtig. Und deshalb predige ich auch mir selbst das immer, dass wir uns klar machen: es gab nur diesen einen Weg, dass Jesus Christus, der Dornengekrönte, am Kreuz starb, damit ich Vergebung meiner Schuld haben kann. So bewertet Gott das, oft anders als wir. Aber so sieht er das. Aber wir müssen nicht dabei stehen bleiben, sondern können sagen, so wie das in einem Abendmahlslied heißt, dass ich einen Heiland habe, der vom Kripplein bis zum Grabe, bis zum Thron, wo man ihn ehret, mir dem Sünder zugehört. Das ist eigentlich meine Freude. Daran kann ich mich halten. Und deshalb sagt der Apostel Johannes einmal, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Die Hände, aus der die Welt hervorgegangen ist, die sind für uns, für sie und für mich am Kreuz durchbohrt worden. Und das Dritte, was hier nun gesagt wird, er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und damit, mit diesen wenigen Worten, fasst der Apostel Auferstehung und Himmelfahrt zusammen. Jesus ist nicht im Tod geblieben. So hat er es gesagt, als der hohe Priester ihn fragte, bist du Gottes Sohn? Da hat er gesagt, du sagst es und von nun an werdet ihr sitzen, sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Majestät in der Höhe und kommen in Macht und Herrlichkeit. Und genauso am Ende des Markus-Evangeliums, so hat es uns Markus überliefert und gesagt, er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das heißt, alle Fäden der Weltgeschichte liegen jetzt in seiner Hand. Und Gott hat ihn bestimmt, da steht nur noch in Vers 2b, zum Erben des Alls. So heißt es wörtlich. Zum Erben des Alls bestimmt. Alle Dinge kommen einmal in seine Hand. So konnte es David unter der Anleitung des Heiligen Geistes im Psalm 2 sagen, dass Gott zu Christus sagt, nicht nur, du bist mein Sohn, er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, heiße von mir, so will ich dir die Heiden zum Erbe geben und aller Welt enden zum Besitz. Alles gehört Christus. Und deshalb sagt es uns auch der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Und Sie können diese Stelle zu Hause noch einmal nachlesen. Es ist ja das Kapitel von der Auferstehung Jesu. 1. Korinther 15. Er ist auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes, bis dass Gott alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße legt. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, der beseitigt wird, ist der Tod. Und wenn Sie auf die letzten Seiten der Bibel schauen, dann wird uns dort in prophetischen Bildern zum Teil so, dass es uns nahegebracht wird, auch wenn wir das in seinem ganzen Umfang noch nicht verstehen können, doch gesagt, das ist das Ziel, auf das es zugeht. Christus wird wiederkommen. Wiederkommen, um in dieser Welt für eine von Gott begrenzte Zeit die Herrschaft Gottes aufzurichten in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird in dieser Zeit der Teufel in Sicherheitsverwahrung genommen. Sei es dort 1000 Jahre, ob das 1000 Jahre nach unserer Zeitrechnung oder nach Gottes Zeitrechnung sind, das weiß ich nicht. Konrad Eisler pflegt immer zu sagen, Gottes Uhren haben einen anderen Pendelschlag als unsere. So ist das. Aber in dieser Welt. Und dann am Ende dieses Zeitraums wird Christus das letzte große Gericht durchführen, die Endabrechnung Gottes, und dann einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und Petrus sagt, angesichts dieser Tatsachen, da wir wissen, dass diese Dinge, in denen wir leben, weder unser irdisches Leben noch die Welt, in der wir leben, für ewig bestehen werden, da wir wissen, dass das vergänglich ist, wie sollen wir da mit einem auf Gott ausgerichteten, er sagt, mit einem heiligen Leben Gott ehren und alles tun, um die Wiederkunft Jesu zu beschleunigen. Und das heißt einmal, dass man dafür sorgt, dass Menschen das Evangelium hören und zum lebendigen Glauben kommen. Darum darf man beten. Und das letzte Gebet der Bibel, lesen Sie es einmal nach, auf der letzten Seite, ist ein Gebet um das Kommen Jesu. Und darum zu beten hat uns ja auch Jesus im Vaterunser gelehrt, dein Reich komme. Und er sagt, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Das ist hier erst Jesus, das lebendige Wort, das letzte Wort Gottes, der, der Gott am nächsten steht, der Sohn. Und hier jetzt Jesus, der Schöpfer und Erhalter der Welt, der Erlöser der Welt, der auferstandene Weltenherrscher und der wiederkommende Welt von immer. Und sehen Sie, das ist dann etwas, was uns auch getrost sein lassen kann. Auch wenn die Dinge in dieser Welt chaotischer werden, wenn die Veränderungen einer Beschleunigung unterliegen, wenn es uns manches Mal den Atem verschlägt und wenn vielleicht wir Älteren die Jüngeren nicht mehr verstehen, weil sie so ganz anders sind, weil die Welt schon wieder ein neues Gesicht gewonnen hat und wenn vieles aus den Fugen zu geraten scheint. Nein, Jesus Christus lässt sich die Fäden der Weltgeschichte nicht aus der Hand nehmen. Als Karl Barth in der Nacht vor seinem Sterben noch mit Professor Thurneisen in der Schweiz telefonierte, da hat er gesagt, es wird regiert. Es wird regiert. Wir dürfen uns darauf verlassen. Und am Ende bricht die Herrlichkeit Gottes an. Jesus, der Weltvollender, der einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und sehen Sie, das ist doch eine großartige Einladung, die Gott an uns alle ergehen lässt. Wir dürfen dabei sein. Unter einer Voraussetzung. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater ohne durch mich. Also geht's darum, dass wir Mut fassen und sagen, gut, dann will ich es nicht besser wissen, sondern will dir Recht geben. Sehen Sie, wie war das bei der Taufe? Da sagte Gott, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was haben wir zu tun? Nur Gott Recht zu geben. So hat es Jesus einmal gesagt, die Sünder und Zöllner gaben Gott Recht. Das heißt, dass ich sage, ja Gott, du hast Recht. Nicht ich bin dein geliebter Sohn. Nicht an mir hast du wohlgefallen, sondern er, Jesus. Und dann sagt Gott, dann ist ja alles in Ordnung zwischen uns. Dann sind wir ja einer Meinung. Dann ist es Recht. Und sehen Sie, so sagt Jesus, wer zu mir kommt, der kommt auch zum Vater. Und deshalb diese großartige Einladung Gottes gleich hier zu Beginn dieses Briefes. Und dann, wenn wir nun weiter schauen, der ganze nächste Abschnitt, Hebräer 1, Vers 4 bis 14. Wahrscheinlich können Sie es entweder an dickgedruckten Stellen oder aber mit den kleinen Parallelstellen. Sie sehen das manchmal so unter jedem Vers. Das ist in den Übersetzungen unterschiedlich, auch in den Lutherausgaben unterschiedlich, aber da sind die sogenannten Parallelstellen und die verweisen uns alle in das Alte Testament. Jesus ist der Herr über die Engel. Das heißt, er hat einen so viel höheren Namen ererbt, bekommen, als die Engel. Und der Name im biblischen Sprachgebrauch ist immer Ausdruck für das Wesen und die Würde einer Person. Und der, der den höchsten Namen hat, der hat die höchste Würde, die höchste Macht. Und fleißige Bibelleser, die erinnern sich daran, dass Paulus ja ganz Ähnliches geschrieben hat, als er aus dem Gefängnis in Rom den Christen in Philippi seinen Brief sandte. Da hat er gesagt, Christus wurde gehorsam, eigentlich ein kurzer Aufriss dessen, was wir eben besprochen haben. Er war bei Gott. Er verließ die Herrlichkeit Gottes um unsretwillen. Er wurde Mensch, wie wir. Und er wurde gehorsam und ging den Weg ans Kreuz. Er wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht, Auferstehung und Himmelfahrt, und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Er hat den höchsten Namen. Den Namen Jesus bekam er nach jüdischer Sitte am achten Tag bei der Beschneidung. So wie der Engel es Maria und Josef gesagt hatte. Und den Namen, den Gott ihm gegeben hat, das ist der Name Herr, den Gott im Alten Testament für sich alleine reserviert hat. Er gibt seinem Sohn die ganze Vollmacht. Und darum konnte Jesus sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und Jesus ist der Sohn und die Engel, und da schauen Sie nun zum letzten Vers. Sie haben nicht die Würde des Sohnes, sondern Sie sind Diener. Sie sind Diener, die ausgesandt sind zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben werden, die Seligkeit ererben sollen, so nach manchen Luther-Übersetzungen. Das heißt, dienende Geister. Er der Sohn, der Herr. Sie die Diener. Und nun reiht der Apostel einen Bibelvers an den anderen aus dem Alten Testament und zeigt damit, schon im Alten Testament ist von Jesus Christus die Rede. Man muss es nur gewissermaßen im Licht des Kreuzes Christi, im Licht des Neuen Testamentes lesen. Und er zitiert noch einmal den Psalm 2, den ich schon zweimal angeführt hatte. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Von wem sagt das der Beter des Alten Testamentes prophetisch? Gott sagt es von seinem Sohn, von niemand anders, von Jesus Christus. Und dass Jesus der Weltenschöpfer ist und der Welterhalter, das können wir schon im Psalm 102 nachlesen. Denn den finden Sie zitiert in Vers 10 bis Vers 12. Das sind Worte aus dem 102. Psalm. Sie können das im Alten Testament nachlesen. Und das ist hier ganz klar gesagt. Das wird von Jesus Christus gesagt. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet. Und die Himmel sind Werke deiner Hände. Und nun kommt das, was Jesus auch gesagt hat. Er hat seinen Jüngern gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Und so heißt es hier in Vers 11, Zitat, Psalm 102, sie werden vergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden wie ein Gewand veralten. Wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand wirst du sie vertauschen. Der Welterhalter und Weltvollender. So lange, wie dieses alte Gewand der Erde seinen Plänen entspricht, besteht es, und dann tut er das, was wir tun, wenn wir unseren Mantel tauschen, den Sommermantel abgeben und den Wintermantel anziehen. Nicht wahr? Kommt vielleicht schon sehr bald für Sie und für mich. Der Sommermantel tut's nicht mehr. Der eine wird weggetan, der andere wird benutzt. Dieses Bild gebraucht schon der Beter im Alten Testament. Und so sagt es uns die Bibel, die letzten zwei Seiten. Die alte Welt wird vergehen und eine ganz neue Welt wird da sein. Eine Welt, die in Offenbarung 21 nur mit Negationen dargestellt wird. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Krankheit, noch Schmerz wird mehr sein. Die Welt wird so schön sein, dass menschliche Worte gar nicht ausreichen, um das zu beschreiben. Wie wird das sein? Eine Welt, in der nicht mehr geweint wird. Eine Welt, in der sie nicht mehr an offenen Gräbern stehen müssen, wo man Menschen, die ihnen nahe standen, hineinbettet. Eine Welt, in der man keine Krankenhäuser mehr braucht, keine Schmerzen mehr, unvorstellbar. Aber das ist es. Du wirst sie vertauschen. Das eine verschwindet, das andere kommt. Und er wird der kommende Weltherrscher sein. Setze dich zu meiner Rechten. Psalm 110, da können Sie es nachlesen. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Er wird wiederkommen. Und dann werden sich alle Knie beugen vor ihm und alle Zungen bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Erinnern Sie sich, die Knie vor Jesus zu beugen. Das haben die römischen Soldaten getan, als er verhaftet war. Und sie haben ihn verspottet. Und das, was diese Leute im Spott getan haben, wird einmal für alle bitterer Ernst werden. Alle. Nur, wir haben hier die Chance zu wählen. Wir können es dann, wenn er kommt, mit jubelnder Freude tun. Und das ist eigentlich, was Gott möchte. dass wir ihm zujubeln, ihn anbeten, ihn preisen. Und die anderen werden es mit Zähneknirschen tun. Aber tun werden es alle. Alle Knie werden sich beugen. Er, der wiederkommende Weltherrscher. Und im Psalm 45 der unwandelbare Herr. Sehen Sie, Entdeckungen im Alten Testament. Das Alte Testament hat noch viel mehr. Eine kleine Ermutigung. Lesen Sie doch mal das Alte Testament mit dem Wunsch, ich möchte darin Jesus kennenlernen. Und wenn Sie eine Hilfe brauchen, vielleicht gibt es eine Gemeindebücherei oder so, oder Ältere unter Ihnen haben vielleicht das Buch von dem bekannten Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch, Spuren zum Kreuz. Da hat er in großartiger Weise dargestellt, wie Geschichten des Alten Testamentes auf Jesus Christus hinweisen. Das macht der Apostel hier. Er nimmt die Leser mit und sagt, guck mal, ich habe euch gesagt, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der Weltenschöpfer, der Welterhalter, der Weltenerlöser, der auferstandene Weltherrscher und der wiederkommende Weltvollender. Woher weiß ich das? Nicht nur durch eine klare Offenbarung des Heiligen Geistes, sondern es steht schon im Alten Testament. Eine wunderbare Sache. Und jetzt möchte ich Ihnen mit ganz einfachen Symbolen eben noch einmal das Herzstück dieses Abschnittes zeigen, dass Sie es mitnehmen können. Vier bildliche Darstellungen, ganz primitiv. Ich kann eben malen, aber ich wollte es Ihnen noch deutlich machen. Als erstes, ja, ich muss es von links nach rechts rüberschieben dann. Als erstes Jesus, der Weltenschöpfer und Welterhalter. Alles Leben kommt aus seiner Hand und besteht so lange, wie er es will. Und dann Jesus Christus, der Weltenerlöser, das Kreuz. Aber Gott hat seinen Sohn nicht im Grab gelassen. Jesus Christus, der auferstandene Weltherrscher. Und darum ganz schlicht die Krone. Und es heißt ja, er wurde wie eine Wolke nahm ihn weg. Das heißt, die legte sich zwischen seine Jünger und ihn. Sie sahen ihn nicht mehr. Er ging in die himmlische Welt Gottes zurück. Aber er wird da nicht ewig bleiben. Da können wir ganz sicher sein. Er wird wiederkommen. An der einen Stelle, links, führt der Pfeil nach oben. Im nächsten Symbol führt der Pfeil nach unten. Und erst waren es bloß 12 Leute. Und dann, wenn er kommt, ist es eine große Schar, die er kommt und vollendet. Jesus, der wiederkommende Herr. Und nun sehen Sie noch da ganz unten, und das müssen wir noch ein bisschen höher, noch etwas. Und damit schließen wir. Das ist nämlich eigentlich eine wunderbare Sache. Der Apostel sagt ja hier in Vers 3, er ist Abglanz der Herrlichkeit und trägt das Gepräge seines Wesens. Nur mal bei diesem Abglanz der Herrlichkeit, von der Herrlichkeit Gottes wird immer wieder dann gesprochen, wie in einer, ja, etwas wunderschönes Lichtes, so als eine lichte Wolke, haben die Israeliten die Herrlichkeit Gottes geschaut. Die Wolke der Herrlichkeit füllte die Stiftshütte und den Tempel Salomos bei der Einweihung. Und diese Wolke erschien, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war, und diese Wolke nahm ihn weg. Nähe, Zeichen der Nähe Gottes. Gottes Herrlichkeit. Jesus ist Abglanz der Herrlichkeit Gottes, wie ein Spiegel. Hingewandt zur Herrlichkeit Gottes. Und er spiegelt, er reflektiert diese Herrlichkeit wieder, sodass wir sie sehen können. Und sehen Sie diesen gleichen Vorgang, nur gewissermaßen transponiert auf eine niedere Ebene, nämlich auf die Ebene unseres Lebens, erwähnt Paulus 2. Korinther 3, Vers 18. Hier sagt der Apostel, Jesus spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und wenn wir Jesus anschauen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, indem wir sein Wort lesen, indem wir die Gemeinschaft seiner Kinder suchen, so wie sie es heute Abend tun, wenn wir beten und auch wenn wir im Maß unserer Möglichkeiten etwas tun für ihn, wenn wir ihn anschauen, unser Leben für ihn öffnen, was passiert dann? Dann spiegeln wir seine Herrlichkeit wieder, sagt der Apostel. Das ist nicht so, dass wir das dann unbedingt merken. Das ist auch gar nicht wichtig. Aber dann werden wir für andere zu Wegweisern zu Christus. Und das ist das, was Gott aus unserem Leben machen möchte. Jesus spiegelt die Herrlichkeit Gottes wieder. Er ist Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und ihr und mein Leben soll Abglanz der Herrlichkeit werden, der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir sehen die Herrlichkeit, wenn wir dieses dornengekrönte Haupt vor uns sehen. Das ist Herrlichkeit. Er am Kreuz. Für sie und für mich. Und er ist der Auferstandene, der lebendige Herr, mit dem wir heute leben können. Das den Menschen damals deutlich zu machen, das war das Anliegen des Apostels. Und sie haben noch vieles Schöne vor sich, denn das ist ja nur der Anfang. Und der Apostel hat das nun in ganz wunderbarer Weise entfaltet in seinem Brief, das, was ich heute Abend versucht habe, ihm nahezubringen. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, im Grunde ist das nur ein Stammeln, wenn wir von deiner Größe und Herrlichkeit reden. Und auch wenn ich das heute Abend versucht habe und du hast zugehört. Lieber Herr, aber du hast uns dein Wort gegeben und du willst durch deinen guten Heiligen Geist dieses Wort für einen jeden von uns lebendig machen. Herr, wir können nie genug, nie groß genug von dir denken und reden. Wir danken dir, dass du zu uns kamst, Mensch wurdest wie wir, uns ganz nahe kamst, damit wir wieder zu Gott kommen können. Und dass du einen jeden von uns an die Hand nehmen willst, dass du selbst durch dein Wort uns Mut zum Glauben machst. Herr, schenk, dass dein Wort mit uns geht in den Abend und in die Stille der Nacht. Und dass wir unser ganzes Leben wirklich dir rückhaltlos anvertrauen, dir, dem wunderbaren, unvergleichlichen Herrn. Amen.